Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Der Titel heute lautet: Der Hype um KI treibt die Börsen, doch was kommt danach? Und das ist auch das Thema, mit dem wir direkt starten, nämlich KI. Wir hatten die Meldung der Woche am Montag. AMD geht eine Partnerschaft mit OpenAI ein. OpenAI bezieht zukünftig mehr Produkte von AMD und bekommt im Gegenzug eine Aktienbeteiligung von 10% an AMD. AMD ist etwa 40 Milliarden US-Dollar wert. Das heißt, diese Beteiligung ist um die 4 Milliarden wert. Da sieht man aber auch schon ein bisschen das Problem. OpenAI hat kein Geld, um Zubehör von AMD zu kaufen. Man bekommt Aktien. Damit ist man natürlich abhängig, wo der Aktienkurs steht, beziehungsweise man ist anfällig, wenn der Aktienkurs dann mal fällt, dann kann es hier zu einer Schieflage bei den Finanzierungen kommen. Das ist eine Gefahr, die wird derzeit vom Markt nicht so gesehen. Die AMD-Aktie schloss am Montag mit plus 25%, also ein signifikanter Tagesgewinn. Ähnliche Meldungen hatten wir schon mehrmals in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Wir hatten beispielsweise Oracle gesehen. Hier hat OpenAI sich verpflichtet, für 300 Milliarden US-Dollar bei Oracle Leistungen zu erwerben. Das ist über 5 Jahre gesplittet. Das heißt also pro Jahr etwa 60 Milliarden. Daraufhin ist die Oracle-Aktie am Tag in der Spitze um 40% gestiegen. Die Oracle-Aktie war zeitweise mehr als 1 Billion US-Dollar wert und Larry Elliott war nach diesem Tag der reichste Mann der Welt. Wir hatten auch Broadcom gesehen. Da gibt es eine Partnerschaft, die ab September läuft. Da will OpenAI sich einfach ein bisschen diversifizieren, also weniger von Nvidia kaufen, mehr von Broadcom kaufen. Es geht hier um ein Volumen von 10 Milliarden. Die Aktie von Broadcom ist um die 10% an dem Tag gestiegen. Und dann gab es noch eine sehr große Partnerschaft, nämlich mit Nvidia. Nvidia verpflichtet sich dazu, 100 Milliarden in OpenAI zu investieren, mit der Bedingung, dass OpenAI hiervon vor allem Nvidia-Produkte kauft. Das heißt, man leiht Geld, das man dann in der Form zurückbekommt, dass jemand anders von einem kauft. Auch das hat eher ein Geschmäckle. Die Aktie ist daraufhin auch positiv gestiegen, jetzt nicht so signifikant, aber Nvidia ist natürlich auch ein sehr großes Unternehmen. Da war der Kursgewinn so etwa 3-5%. Das sind also alles Nachrichten, die ein Geschmäckle haben, aber aktuell vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen werden. Es gab noch eine zweite Nachricht um OpenAI. Sie hatten Dev Day, Developer Day am Montag. Ich habe mal die Keynote zusammenfassen lassen. Es ging ein bisschen um die strategische Vision. Es wurde zum Beispiel gesagt, es war noch nie schneller von der Idee, so ein Produkt zu kommen. Das ist das Thema Produktivität und Effizienz, was aus unserer Sicht das Hauptmerkmal von künstlicher Intelligenz ist, beziehungsweise wie man es messen kann, nämlich dass sich die Effizienz, dass sich die Produktivität erhöht. Es ging auch wieder darum, um Liberalisierung beziehungsweise Freiheit oder Demokratisierung von KI. Dann ein zweiter Punkt waren neue Produkte. Hier geht es vor allem um das Thema Voice Interface. Und was auch neu kommen wird, ist ein Videogenerierungstool, was sich sehr spannend anhört. Auf der Developer-Seite wurde über das Thema KI-Agenten gesprochen. Das ist wahrscheinlich so die zweite Welle dann im KI-Bereich, dass es vor allem um die Agenten geht, die routinemäßige Aufgaben übernehmen. Es wurde auch auf das Ökosystem und die Reichweite eingegangen. Es gibt mittlerweile 2 Millionen Entwickler für OpenAI, 800 Millionen Nutzer. Das ist eine sehr große Zahl. Und dann ging es um die Zukunft, wo Sam Altman hin möchte. Er möchte mehr Richtung Sprache gehen, also dass einfach die KI über die Sprache kommuniziert oder angesteuert wird. Es ging um Expansion in Hardware, aber auch stärkere Durchdringung in Social Media und im Browser. Insgesamt alles eher positive Nachrichten, was dann nochmal diesen Case AI oder künstliche Intelligenz zusätzlich positiv stimuliert. Und am Ende sollten wir eigentlich hier einen Börsengang von OpenAI sehen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie das bei anderen Unternehmen war, die auch disruptiv war, wie sie vor dem IPO bewertet waren, wie viel Umsatz sie gemacht haben, wie viel Nutzer sie hatten. Ich habe in dem Zusammenhang Google und Facebook Daten rausgesucht und das mit OpenAI verglichen. Ich habe jetzt mal unterstellt, dass OpenAI 2 Jahre braucht, um an die Börse zu gehen. Das heißt, ich habe Google 2 Jahre vor dem Börsengang mir angeschaut. 2002 hatte Google 150 Millionen Nutzer und einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung war irgendwo um die 20 Milliarden. Das heißt, wenn man Umsatz und Bewertung ins Verhältnis setzt, wurde man auf dem 6-fachen Umsatz bewertet. Facebook, die ja heute Meta heißen, hier ist das Basisjahr dann 2010. Wir hatten deutlich mehr Nutzer, 500 Millionen Nutzer. Und das ist so eine Einheit, wie man diese Unternehmen sehr hoch bewerten kann, nämlich die Nutzeranzahl. Wir hatten einen Umsatz von 1,9 Milliarden, also deutlich weniger als bei Google. Aber die Bewertung war höher, bei 25 Milliarden. Das heißt, man war vor dem IPO bereit, hier das 13-fache des Umsatzes zu zahlen. Und Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Wie ist diese Zahl bei OpenAI? Ja, OpenAI hat mehr Nutzer, 800 Millionen Nutzer. Sie machen auch schon mehr Umsatz, 13 Milliarden Umsatz. Aber die Bewertung liegt bei 500 Milliarden. Das heißt, man würde aktuell fast ein 40er Multiple oder das 40-fache des Umsatzes zahlen, um auf die Bewertung zu kommen. Das ist hoch. Und das heißt, hier sind schon sehr viele Erwartungen in OpenAI eingepreist. Und das wird, wenn der Börsengang kommt, wahrscheinlich ein erfolgreicher Börsengang. Aber ob man Kursgewinne machen kann, sei mal dahingestellt. So viel zu OpenAI. Wir hatten jetzt hier 3 Folien. Jetzt kommen wir zu dem, was danach kommt. Und danach kommt als erstes mal die Berichtssaison. Für uns. Ich habe in dem Zusammenhang den S&P mitgebracht. Der S&P hat ein neues Rekordhoch gemacht in den letzten Tagen. Der MACD sieht neutral aus. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Das sieht okay aus. Das Einzige, wo man was Negatives sehen kann, ist die negative Divergenz im RSI, die ja oft als Umkehrindikator gesehen wird. Wenn wir uns hier die Berichtssaison anschauen, die ja jetzt die nächsten Tage beginnt, der Markt erwartet ein mittleres einstelliges Gewinnwachstum zwischen 5% und 7%, Umsatz auch etwa 5%. Das heißt, wir sprechen hier von stabilen Margen, wenn nicht leicht steigende Margen. Wir haben ein Problem, dass die US-Werte tendenziell teurer sind. Das heißt, wenn es hier Enttäuschungen gibt, dann werden die Kursausschläge nach unten groß sein. Ob die Kursausschläge nach oben bei positiven Ergebnissen stark sein werden, sei mal dahingestellt. Weiterhin Treiber ist KI, auch die Zinssenkungen, die in Aussicht gestellt sind. Und was wir ja in Amerika oft sehen, ist, negative Nachrichten werden derzeit einfach ausgeblendet. Das heißt, die Ergebnissaison, wir sind eher neutral, die Fundamentals sehen gut aus, also wenn wir 5%, 6%, 7% Gewinnwachstum sehen, das ist okay. Wie gesagt, wir haben technisch gesehen als Risiko die negative Divergenz im RSI. Kommen wir also Europa, und Europa ist ja 2 Wochen nach den USA, deswegen sind da noch weniger Daten erhältlich. Was mich überrascht hat, ist, der Eurostoxx ist auch deutlich gestiegen. Wir haben hier ein Jahreshoch erreicht. Und das, obwohl die Gewinnprognosen von, sagen wir mal, 9% auf 2% zurückgenommen worden sind. Das heißt, die Erwartungen in Europa sind nicht so hoch wie in den USA. Heißt auch, wir haben in Europa viele günstige Unternehmen. Wenn die positiv überraschen, kann es hier deutlichere Ausschläge nach oben geben. Treiber hier, werden so ein bisschen die Fiskalprogramme sein und das Thema Verteidigung. Das sind dann Unternehmen wie Rheinmetall, die doch dann stärker im Fokus stehen sollten. Was für Europa spricht, ist einfach der Stimmungsumschwung, dass viele internationale Investoren noch nach Europa kommen können, beispielsweise aus den USA. Das ist das Thema regionale Allokation oder Rotation. Das spricht einfach für Europa. Wir haben eine attraktivere Bewertung als in den USA, aber, und das spricht jetzt gegen Europa, die Rahmenbedingungen sind in Europa nicht so günstig. Das sieht man jetzt wieder in Frankreich, wo einfach die Regierung fehlt und dementsprechend Fiskalprogramme, französische Fiskalprogramme nach hinten geschoben werden können. So, jetzt haben wir den Markt besprochen, die USA und Europa. Kommen wir doch mal zu einem Sektor, der in den nächsten Tagen positiv berichten kann. Hier hätte ich gern einen Chart mitgebracht zu US-Banken. Den habe ich aber nicht gefunden. Dementsprechend bin ich jetzt auf Goldman Sachs eingegangen, eine Investmentbank aus den USA. Und vielleicht wichtig ist das Thema Investmentbanken. Wir sehen eher Chancen beim Investmentbanking, Asset Management als im Kreditgeschäft. Was spricht für die Banken? Weniger Regulierung von Seiten der Trump-Administration. Das heißt, laschere Kapitalanforderungen. Überschussliquidität kann an den Aktionär zurückgegeben werden in Form von Aktienrückkäufen oder Dividende. Das Investmentbanking ist sehr stark. Ich habe gleich eine Folie und da zeige ich ein paar Deals, die es derzeit gibt. Wir haben ein günstiges Umfeld im Asset Management, weil einfach die Kurse gestiegen sind und damit die Gebühren auch steigen sollten für Goldman. Goldman wird am 14.10. Zahlen vorlegen, vor Börsenbeginn. Ich habe jetzt mal in Klammer gesetzt, was macht das Zinsgeschäft bei anderen Banken? Goldman hat nicht viel Zinsgeschäft. Bei anderen Banken sollte man da ein bisschen drauf achten. Das kann was Negatives sein, wenn einfach die Rückstellung für faule Kredite zunehmen oder wenn die Zinsmarge kleiner wird. Aber deswegen auch der Fokus eher auf die Investmentbanken. Dazu zählt auch JP Morgan. Der Treiber dieses Mal wird das Investmentbanking sein. Die Erwartungen bei Goldman sind 11 US-Dollar Gewinn je Aktie für das dritte Quartal. Ich gehe mal davon aus, dass das übertroffen wird. Ich hatte eben angekündigt, wir gucken uns mal die Deals an, die Investmentbanking treiben. Das sind einerseits Übernahmen, andererseits IPOs. Ich habe hier mal ein paar Übernahmen aufgeschrieben. Die Liste hätte man deutlich länger machen können, aber dann hätte ich hier nichts vorlesen können. In dem Fall muss ich das auch vorlesen. Electronic Arts wurde jetzt übernommen. Dealwert 55 Milliarden US-Dollar. Wir hatten dann eine Transaktion bei SpaceX, Übernahme von EchoStar Spectrum. Das war auch 17 Milliarden US-Dollar wert. Wir haben die große Übernahme im US-Eisenbahnsektor. Union Pacific übernimmt Norfolk Southern. Das war ja hier auch schon mal ein Thema. Dealwert ist hier 85 Milliarden US-Dollar. Aus unserer Sicht sollte irgendwann noch der andere Mitbewerber von Norfolk Southern, nämlich CSX, gekauft werden. Dementsprechend sind wir hier eher positiv auf die Osteisenbahnen. Und am Montag, und das passt ganz gut zum Thema Banken, gab es eine Regionalbank, die Fifth Third übernimmt Comerica, Dealwert hier 11 Milliarden. Das zeigt auch wieder, dass die Regulation ein bisschen schwächer ist, dass die Kartellbehörden mehr Deals zulassen und es spricht insgesamt für die Umsätze des Investmentbankings. Was auch anzieht, sind die IPOs. Es gab ja mal die Frage zu Börsen. Börsen werden von IPOs getrieben. Wir sehen IPOs in China, wir sehen IPOs in den USA. USA habe ich ein paar mitgebracht. CoreWeave, Enterprise Value, 107 Milliarden. Das war also was Großes. Das geht ins Thema Cloud AI-Infrastruktur. Wir hatten Figma, Design Software, auch hier einen sehr großen Enterprise Value von 56 Milliarden. Und dann was Kleineres, zeigt aber eher, in welchen Bereichen IPOs gemacht werden, nämlich Kryptofinanzen, Circle Internet Group mit 7 Milliarden Und das Unternehmen Klarna kennt wahrscheinlich der ein oder andere auch. Hier hat man ein Enterprise Value von 20 Milliarden. Also insgesamt ein gutes Umfeld für Investment Banking. Jetzt komme ich zum siebten Punkt, nämlich Sektor der letzten Tage. Hier habe ich einen ETF mitgebracht auf den MSCI World Healthcare, der im Oktober sehr deutlich gesprungen ist. Wir hatten letzte Woche, oder Michael hatte letzte Woche die Nachricht des Tages, Pfizer einigt sich mit der Trump-Administration über niedrigere Medikamentenpreise. Das wurde positiv gesehen. Insgesamt muss man sagen, der Sektor war untergewichtet in vielen Portfolien und dieses Untergewicht wurde reduziert, beziehungsweise Shortsellers mussten sich eindecken und dementsprechend sind die Pharma-Werte, vor allem Big Pharma, deutlich gestiegen. Auch nach dem Anstieg ist Big Pharma nicht teuer. Wir haben hier ein 15er KGV. Wir haben ein Gewinnwachstum, was im hohen einstelligen Bereich ist. Und wenn man sich den Index ein bisschen anschaut, es sind Krankenversicherer drin, die haben tendenziell ein höheres KGV. Es sind die Unternehmen der Fettleibigkeit drin, auch die haben ein höheres KGV. Das heißt, die Unternehmen Sanofi, Roche, Novartis, AstraZeneca, Pfizer sind doch vom KGV unter 15 und dementsprechend recht interessant, auch für die nächsten Wochen und Monate. Das Ähnliche gilt für den Sektor oder den Subsektor MedTech, der aufgrund der Demografie auch ein überdurchschnittliches Wachstum hat, aber wegen dem Thema Zölle und Pricing derzeit eher untergewichtet ist. So viel zum Healthcare-Sektor. Hier gab es auch eine Frage, die werden wir dann am Freitag ein bisschen ausführlicher beantworten. Ich komme jetzt zum Fazit. Wir haben heute viel über OpenAI gesprochen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es hier ein paar Übertreibungen gibt. Wir sind dann auf die Ergebnissaison in den USA und Europa eingegangen. Was wir hier sagen können, die USA wird stärker wachsen als Europa, ist aber höher bewertet. Das heißt, Enttäuschungspotenzial nach unten ist höher, während in Europa die Erwartungen sehr niedrig sind. Und wenn dort ein Beat kommt, dann sollte die Kursreaktion positiver sein. Wir sind dann auf den Bankensektor eingegangen, der ja die nächsten Tage anfängt, die Berichte vorzulegen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es ein günstiges Umfeld gibt, Deregulation, mehr Kapitalrückgabe, besseres Investmentbanking, besseres Asset-Management-Geschäft. Also hier kann es Überraschungen geben mit den Zahlen. Wir sind auf die Deals eingegangen, die es im Investmentbanking gibt. Und zu guter Letzt sind wir auf den Healthcare-Sektor eingegangen. So viel von meiner Seite. Ich freue mich auf weitere Fragen, die ich dann am Freitag beantworten kann. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis Freitag, Ihr Christian Gombert.